Moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin moin.
Hi Tobias, servus.
Andreas, heute sprechen wir über ein Thema, was seit einiger Zeit die Logistik ein bisschen bewegt, zumindest in unserem Kosmos. Es reicht nicht für die großen Blätter, aber es reicht auf jeden Fall für ein interessantes Thema. Und wir haben uns dafür zwei Experten heute in den Podcast eingeladen, damit wir über das Thema vom Individualverkehr zum Systemverkehr sprechen können. Da gibt es ein spannendes Thema, hatte ich gerade schon eingangs erwähnt, über das wir sprechen wollen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend zwei Gäste hier haben. Einerseits ist bei uns heute Abend Jochen Eschborn. Guten Abend, Jochen.
Hallo, hallo, grüßt euch.
Und auf der anderen Seite ist bei uns Julian Blasik. Guten Abend, Julian.
Hallo zusammen, grüßt euch.
Jochen, du bist CEO der Elvis AG, einem großen Transportnetzwerk mit diversen internationalen Partnern und gleichzeitig noch in der Geschäftsführung der Maintrans-Gruppe und sprichst heute etwas aus der Elvis-Sicht im Podcast. Julian, du bist CEO bei Mansio, über euch ist der Kontakt entstanden und verantwortest da den operativen Bereich unter anderem beim Crossload Network, also genau das Thema, über das wir heute Abend sprechen wollen. Oh Wunder, deswegen seid ihr die Experten und wir dürfen lernen. Jochen, vielleicht magst du dich einmal ergänzend zu dem, was ich gerade gesagt habe, kurz
Ja, ich
vorstellen.
bin, mein Name ist Jochen Eschborn, ich bin der CEO, Gründer und Ideengeber der Elvis AG, einem Netzwerk von mittelständischen Transportunternehmen. In erster Linie entstanden ist die Idee, weil ich in meinem Vorleben sehr viel Erfahrung gemacht habe im Stückgutbereich und da sich gezeigt hat in den 80er Jahren, dass die Kooperationen eine gute Sache sind und dass die einzelnen teilnehmenden Spediteure mit dieser Kooperation sehr erfolgreich waren und sich verbessern konnten und Produkte im Markt bringen konnten. Und das haben wir diese Idee aufgegriffen und das Konzept dann auf den Frachtführerbereich im Jahr 2006 mit dieser Idee Elvis AG, einem Verbund von Transportunternehmen, umgesetzt.
Okay, sehr cool. Vielen Dank. Julian, magst du auch noch ein paar Worte zu dir erzählen?
Ja, gerne. Julian Blasik, mein Name. Ich bin der COO von der Mansio GmbH. Wir sind ein Softwareunternehmen aus dem Aachener Raum und es gibt uns jetzt schon seit ein paar Jahren. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, den Begegnungsverkehr wieder in die Breite zu tragen und speditions- und unternehmensübergreifend möglich zu machen. Und das ist mittlerweile mein täglich Brot geworden.
Okay, sehr cool. Jochen, gucken wir nochmal für die Leute, denen jetzt die Elvis AG noch nichts sagt, ein bisschen genauer auf euer Transportnetzwerk, weil darüber versteht man dann auch, worüber wir heute sprechen. Kannst nochmal so ein bisschen sag mal, die Leistungen der Elvis AG darstellen? Was bekommt der Spediteur, oder der Fuhrunternehmer, der bei euch ja, mitmacht?
Zunächst muss man mal verstehen oder wissen, dass die bis dato im Markt bestehenden ja, bestehenden Kooperationen immer das Produkt im Vordergrund haben. Zunächst einmal. Also da ging es früher um Pakete. Es ging eben um Stückgutsendungen. Und da um dieses Produkt herum sind eben die Kooperationen entstanden. Und in der Mitte war das gemeinsame Produkt und die gemeinsame Leistung. Das ist in diesem Transportsegment etwas anders, weil die Zusammenarbeit der verschiedenen Kooperationspartner sehr stark abhängt von der Einheitlichkeit des Equipments. Und das ist sehr, sehr kompliziert. Also jeder Transportunternehmer hat heute eben oft auf Kunden ausgerichtetes Equipment im Einsatz und das passt dann eben nicht zusammen. Der eine fährt einen Jumbo-Zug, der nächste ein Silo, der dritte hat also, was weiß ich, Keulmulden und. Und da eine gemeinsame Ebene zu finden, ist unheimlich schwierig. Und erst im Laufe der Zeit ist ein Konzept entstanden im Elvis-Verbund, dass wir gesagt haben, wir können auch gemeinsame Produkte entwickeln. Angefangen von dem Teilladungssystem, was wir seit 10, 12 Jahren betreiben und ein großer Erfolg ist. Auch eine schwere Geburt, also Teilladungen über ein Hub abzuwickeln in einem System, ganz schwierig und am Anfang unvorstellbar. Und so haben wir eben uns immer wieder mit schwierigen Themen und mit Aufgaben beschäftigt, um für die Partner Lösungen zu entwickeln, die sie ein wenig besser stellen oder Konzepte entwickelt, an denen sie teilnehmen konnten, die am Ende in der operativen, in der Systematik erfolgreicher waren als das, was sie alleine können. Und so ist also in dieser Kooperation eine Vielzahl von Dienstleistungen entstanden. Da gibt es einen ganz großen Einkaufsbereich, in dem also die Partner die Möglichkeit haben, durch Bündelung in der Gruppe eben günstigere Preise zu erzielen und, und. Mittlerweile ist es so, dass wir sehr viel eben auch Know-how-Austausch, was leistet KI, wie gehe ich mit Personal um, was ist die Digitalisierung, die wichtigsten Voraussetzungen. Also es gibt sehr viel Know-how-Transfer in der Gruppe, was die Partner sehr schätzen und was dazu führt, dass immer mehr eben beitreten. Wir haben also heute,
also man kann sagen, Bündelung und Schwarmeffekt fast schon, dass alle zur gemeinsamen Entwicklung beitragen auch.
Das kann man so sagen, ja. Okay. Weil du bist eben mit 50 oder 100 LKW im Markt ein kleines Licht und die Anforderungen sind enorm und steigen permanent. Und für viele Unternehmer ist es sehr schwer, die richtige Strategie zu entwickeln, den richtigen Weg zu finden. Und der Austausch in der Gruppe hilft ungemein, um zu sehen, wie der Kollege sich aufstellt, wie seine Position ist, was er tut, ganz genau. Und daraus lernen die Kooperationspartner und entwickeln für sich oftmals eben eine andere, neue, auf das eigene Unternehmen angepasste Strategie für die Zukunft.
Okay.
Das ist in den letzten Jahren immer schwieriger geworden. Ja, früher war es so, 50 LKW war gut, 100 waren besser. Heute ist die Frage, ob 100 LKWs noch gut sind oder ob nicht 50 besser sind. Also das ist die Frage, die sich verschoben hat, weil eben die Rahmenbedingungen extrem schwierig geworden sind.
Okay, und schwingt da noch ein bisschen mit, dass ja auch Speditionen im Wettbewerb zueinander stehen? Oder haben das bei euch schon alle verstanden, dass der Wettbewerb und die Herausforderung eigentlich von anderen Quellen mittlerweile kommt?
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also am Anfang haben wir immer das Gefühl gehabt, wir sind alle Wettbewerber zueinander, was ja auch der Fall ist. Aber diese Wettbewerbssituation ist eigentlich sehr stark zurückgedrängt. Wir alle haben die gleiche Problemstellung und die Probleme überwiegen und nicht die Wettbewerbssituation. Es geht heute nicht mehr darum, also dem anderen irgendwelche Aufträge wegzunehmen, sondern es geht eben darum, eine Überlebensstrategie zu entwickeln. Wie komme ich mit meinem eigenen Fuhrkampfwagen in den nächsten Jahren über die Runden und was ist die richtige Herangehensweise? Das ist viel, viel wichtiger, als dem Kollegen zwei Ladungen wegzunehmen. Das ist, und es gab in den ganzen 18, 19 Jahren, die wir das machen, vielleicht auf den einen oder anderen Ausnahmen niemals einen Fall, der jetzt dazu geführt hat, dass es da einen Streit gab oder Ärger gab, obwohl man das immer vorstellt. Also wir sind alle in einem relativ kleinen, überschaubaren Markt und trotzdem war das nie im Vordergrund und war nie auch Motivation, in den Club da einzutreten.
Sehr cool, vielen Dank. Julian, wie steht Mansio zu Elvis? Was habt ihr damit zu tun?
Wir liefern das Grundgerüst, die Software nämlich, damit diese Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Teilnehmern und den einzelnen Speditionen, so wie der Jochen das gerade schon sagte, überhaupt möglich wird. Ja. Ich glaube, Jochen, wir haben uns zum ersten Mal, müssen anderthalb Jahre her sein, dass wir uns im Rahmen des Elvis Innovation Days getroffen haben. Und ich glaube, da gleich von Anfang an gesagt haben, das passt ganz gut zusammen. Wir verbinden die gleichen Kompetenzen oder wir bringen unterschiedliche mit und können damit wirklich den Aufbau von Begegnungsverkehren basierenden Netzwerken eben überhaupt erst gewährleisten. Die Elvis bringt natürlich sowieso die nötige Infrastruktur, die Manpower und das Bestreben, seinen Partnern immer neue und innovative Angebote anzubieten mit, ne? Während wir von der Softwareseite kommen und halt mit unserer multimandantenfähigen Plattform eine nahtlose Verbindung und Interaktion aller Teilnehmer ermöglichen und darüber beispielsweise dann alle Aufträge eingestellt werden, entweder per Schnittstelle oder manuell, die Dokumente und Lieferscheine, PODs ausgetauscht werden, Transporte überwacht werden und die komplette Abrechnung natürlich auch abgewickelt wird. Und im Hintergrund steuert natürlich das Herzstück, unser Algorithmus, kontinuierlich die optimalen Begegnungsverkehre zwischen den Teilnehmern. Und das bildet eigentlich wirklich das perfekte Match für das Crossload-Netzwerk.
Okay. Du hast es jetzt schon gesagt, Begegnungsverkehre als Stichwort. Wir haben jetzt hier die Folge Systemverkehre auch genannt. Ihr habt noch den Produktnamen oder den Konzeptnamen Crossload. Könnt ihr da nochmal euer Verständnis von geben für jemanden, der vielleicht nicht aus der Speditionsbranche kommt, sondern vielleicht für einen Zuhörer, der im Lager unterwegs ist und sagt, nach dem Tor hört meine Welt auf?
Ja, also lass uns mal wie folgt die Situation beschreiben. Also eigentlich ist es so, dass der LKW individuell, in aller Regel individuell eingesetzt wird. Es gibt einen Ladungsauftrag von einem Verlader, meist in der Heimatregion, und er fährt dann aus dieser Heimatregion irgendwo in die Fremde, um diesen Auftrag zu erfüllen. Wir reden also somit über Komplettladungen oder eben auch über Teilladungen. Das heißt also, die Kombination von verschiedenen Ladungen auf einem LKW mit 3, 4 Abladestellen ist eigentlich das über viele, viele Jahrzehnte die Abwicklungssystematik. Und das hat sich eben in den letzten Jahren extrem verändert. Und wir spüren, dass dieses einfach von A nach B fahren, bedingt durch Rahmenbedingungen, immer schwieriger wird. Wir haben Zeitfenster, wir haben also Wartezeiten, wir haben Verkehrsinfrastrukturprobleme und. Plus Fahrermangel. Und da ist eben jetzt von dieser Individualverkehrslösung unser Gedanke, eine Systemlösung zu schaffen. Das hat auch was zu tun mit, ich sag mal, Disponenten, mit der Fähigkeit, also diese ganze Situation mit vielen hundert LKWs zu überblicken und jedes Fahrzeug individuell zu steuern und zu wachen, wird immer komplizierter und immer schwieriger, sodass wir dann am Ende des Tages die Idee haben, seit vielen Jahren eigentlich schon, aus diesem Individualverkehr ein Systemverkehr zu machen. Und dazu sind verschiedene Komponenten erforderlich. Also ich brauche eine Vielzahl von Stationen, Vielzahl von Teilnehmern. Ich brauche eine Infrastruktur und ich brauche am Ende des Tages, und jetzt sind wir wieder bei Julian, eine IT-Lösung, die diesen ganzen Prozess begleitet und steuerbar macht und transparent macht. Also früher hat man sich die Hand gegeben und hat gesagt, lieber Kollege, du stellst mir das zu. Und heute braucht man Statusreports und Meldungen und Quittungen und Transparenz und was weiß ich. Also das heißt, dass die Anforderungen sind viel, viel größer geworden, als das früher war. Und jeder möchte Daten und Informationen haben. Und das stellt eben die IT sicher.
Okay, das heißt, bevor du ergänzt, Julian, ich würde da noch kurz den total genügsamen Kunden mit dazu bringen. Ne? Also du hast gerade das sehr aus der Spediteur-Verladersicht erwähnt, was da alles kommt mit Status, mit Unterlagen und so weiter. Und ganz am Ende hast du ja auch einen total entspannten Kunden, der die Themen auch ganz, ganz locker mal eben wegmacht. Natürlich ganz im Gegenteil, ne? Der will genau wissen, was er hat. Im Zweifel hat er eine Produktion, die danach läuft. Der Spediteur ist sowieso immer derjenige, der schuld ist, wenn es nicht funktioniert. Das heißt also, ihr seid ja in gewisser Weise, müsst ihr auch eine gewisse Transparenz oder Information halt eben den Kunden gegenüber bringen, damit ihr aus dem Schneider seid. Und jetzt, Julian, kommst du mit deiner Definition vom Crossload ergänzend zu dem, was Jochen gerade sagte.
Genau, ich wollte eigentlich nur noch mal hervorheben, genau, dass wir diese Zusammenarbeit, ne, mit der Elvis und die Partnerschaft und das daraus resultierende Crossload-Netzwerk wirklich das allererste, meiner Meinung nach ausschließlich auf Begegnungsverkehren basierende Netzwerk für Komplett- und Teilladungen ist. Und wie der Jochen schon sagte, die dafür benötigten Wechselpunkte, da kreuzen sich natürlich die ganzen Verkehre, die Teilnehmer tauschen ihre Auflieger und daher kommt auch so ein bisschen der Name Kreuz Crossload, ne, da ist der Ursprung da drin. Und vollkommen klar, im ersten Schritt schaffen wir es natürlich erstmal für die Spedition, die Teilnehmenden, die Vorteile der Begegnungsverkehre gekoppelt mit den bereits vertrauten Prozessen eines Netzwerkes, ne, anzubieten. Das heißt, das Ganze zu systematisieren ist hier das Ziel, ne? Und das Ganze natürlich mit einem transparenten Tarif, klaren Strukturen, Abläufen, Regeln und Pflichten so ein bisschen als Rahmenprogramm da unterstützend einzubauen. Und ja, jetzt sage ich mal, für den Einzelnen haben wir natürlich es jetzt schon seit Anfang des Jahres geschafft, bundesweit die Aufträge in 24 Stunden zuzustellen und gleichzeitig natürlich die ganzen Fahrzeuge und Fahrer im Schichtsystem und somit optimal eingesetzt zu bringen oder den optimalen Einsatz zu bringen generell. Und ich glaube, das zeugt davon, dass das System zählt und das muss uns auch erstmal jemand nachmachen, glaube ich.
Das heißt, nach außen hin Richtung Kunde wird es zu einem Standard der Zustellung, so verstehe ich jetzt die 24 Stunden, kann man das so sagen? Also, dass ich eben nicht mehr individuell abklären muss, kommst du jetzt am Mittwoch oder am Donnerstag, sondern ihr habt ein gewisses Leistungsversprechen hinter dem Netz oder ist es immer noch Individualvereinbarung?
Nee, also wir haben ja das Problem, dass der LKW eigentlich nur 4,5 Stunden dann eine Pause machen muss, wieder 4,5 Stunden fahren darf. Das sind also 9 Stunden, also ist der sehr stark limitiert. Und wenn ich von Rosenheim nach Flensburg will, dann ist das mit einem Fahrer, mit einem LKW einfach nicht machbar. Irgendwann muss der stehen bleiben und schläft dann im LKW, um am nächsten Tag dann seine Fahrt fortzusetzen. Als Abfallprodukt in diesem Crossload-System ist es eben möglich, diese Distanzen schneller zu überwinden, indem eben der Fahrer nur zu einem Begegnungspunkt fährt und wieder zurückfährt und zwei Fahrzeuge oder zwei Fahrer sich an einem zentralen Punkt eben treffen. Das macht das System schneller. Das heißt also, der Individualverkehr, der unterbrochen ist durch Lenk- und Ruhezeiten, ist hier ein Stück weit ausgehebelt und das System schafft es, also größere Distanzen innerhalb 24 Stunden zu überwinden. Das ist aber am Ende des Tages ein Nebenprodukt, weil ich glaube, allen Verladern ist bewusst, dass also von Flensburg nach Rosenheim oder umgekehrt, dass das eine Riesenstrecke ist und dass es in aller Regel also mehr als 9 Stunden dauert oder 24 Stunden dauert, um die Ladung dahin zu bringen. Aber mit diesem Crossload-Thema sind wir schneller, deutlich schneller, als das mit dem Individual-LKW möglich ist.
Okay, aber es gibt noch eine Menge andere Gründe. Ich meine, in der Vorbereitung haben wir schon drüber gesprochen. Ich habe es jetzt mal als Frage ein bisschen fordernd formuliert, ne? So Jochen in die Richtung, seit 125 Jahren gibt es einen LKW. Warum ist gerade heute das Thema jetzt etwas, was die heutige Situation verbessert, löst? Warum hat man das nicht schon vor 60 Jahren gemacht oder vor 30? Du hast schon ein paar Andeutungen oder ihr habt schon ein paar Andeutungen vorhin gemacht, aber vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen tiefer rein.
Also eigentlich ist es so, dass der LKW, wenn wir das als Maschine betrachten oder Produktionsmittel betrachten, ja, eine Einsatzzeit braucht. Also das heißt also, wenn ich heute eine Maschine kaufe und dann ist das Wichtigste die Einsatzzeit, dass der möglichst hohe Auslastung hat und dann wirtschaftlich wird. Und so ist es beim LKW auch. Also der LKW kostet Geld und soll eingesetzt werden und müsste theoretisch und kann auch 24 Stunden rund um die Uhr fahren. Nur in unserer Welt ist das blockiert, indem der LKW limitiert ist und eigentlich nur mit Wartezeiten, Standzeiten und, nur 30% seiner Kapazität ausschöpft. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich eine Maschine hätte, die irgendwas produziert, die nur 30% läuft, dann ist die Frage, ist das wirtschaftlich, sehr schnell beantwortet. Es ist nämlich nicht wirtschaftlich. Das heißt, ich kann eine Maschine, die ich nur 30% auslaste, eigentlich nur schwer in die Wirtschaftlichkeit bringen. Und das ist genau die Situation, bedingt durch veränderte Rahmenbedingungen. Das heißt also, alles wird teurer. Die LKWs kosten mehr, die Leasingraten sind teurer geworden. Wir haben die Mautsätze wurden angehoben und. Also die Rahmenbedingungen und die Kosten haben sich erhöht. Und somit wird die Wirtschaftlichkeit bei nur 30% Produktivität immer geringer. Hinzu kommt noch, dass die Fahrleistung des LKWs von früher 10.000, 11.000 Kilometer im Monat runterfällt auf 8.500 Kilometer. Das ist so der Durchschnittswert. Heißt also, dass wir auf den typischen deutschen Kurzstrecken eben bedingt durch Brücken, Staus, Behinderungen eben nur sehr langsam, also die Durchschnittsgeschwindigkeit des LKWs sinkt und wir eben es nicht mehr schaffen, diese, wie früher es möglich war, höhere Kilometerleistung hinzubringen. Weniger Kilometer, gleich weniger Umsatz, gleich schlechtere Wirtschaftlichkeit. Sodass das jetzt alles sich so ein bisschen verdichtet, immer mehr verdichtet und dann sich die Frage stellt, also viele Frachtführer sich die Frage, macht das noch einen Sinn, diesen eigenen LKW einzusetzen? Und viele beantworten die Frage mit Nein. Also mit dem LKW lässt sich dann unter diesen Rahmenbedingungen nur schwer oder kaum Geld verdienen. Und da gibt es noch ganz viele Aspekte, die wir noch ausführen könnten, aber eine Antwort darauf ist eben aus der individuellen Planung, aus dem individuellen Einzeltransport eben Systemtransport zu machen, löst einen Teil dieser Probleme, nicht alle, aber löst einen Teil dieser Probleme.
Aber macht es in Summe dann auch komplexer und Julian, da kommt ihr dann ins Spiel, ne? Mit eurer Softwarelösung. Kannst du mal die verschiedenen Funktionalitäten beschreiben, die dort abgedeckt werden?
Ja, natürlich. Wir haben über die letzten Jahre einiges gelernt. Wir haben angefangen im CAP-Bereich, dort nämlich ganz simpel mit den Wechselbrücken, die ja auch bereits schon gewechselt werden über Nachtsprung und dort den Tausch zu beobachten. Dort haben wir generell erstmal ein Auftragsmanagement, optimiert. Die Kommunikation ist ganz wichtig bei dem Thema, wenn wir davon sprechen, dass wir halt normalerweise bei diesen Partnerschaften, sage ich mal, noch sehr schwer auf Telefon und E-Mails uns verlassen müssen, dann ist es hier eigentlich eine vereinfachte Darstellung über die Plattform oder eine Kommunikation möglich, die dann auch gleich schon alle relevanten und auch involvierten Parteien eben involviert und zu Rate zieht. Ja. Gleichzeitig haben wir dann natürlich auch für die Transportbegleitung, sprich alles, was Richtung Geofencing und Tracking der Telematikdaten geht, mit einbezogen, um, ich sag mal, dem Disponenten möglichst früh natürlich auch Hilfestellungen oder zumindest Warnungen und Hinweise zu geben, wenn etwas außerhalb der Norm gerade passiert, da eben da unterstützend zu wirken. Dann haben wir natürlich auch für die Übergaben, die ein ganz zentraler Punkt eben auch darstellen, auch sicherheitsrelevanter Punkt natürlich, ein sogenanntes Übergabeprotokoll entwickelt, gemeinsam mit den Teilnehmern und dort halt eben, wo man den Zustand beispielsweise der Auflieger dokumentieren kann, generell Notizen und Bemerkungen natürlich auch hinterlegen kann und eine ordnungsgemäße Abwicklung generell des Tausches eben gewährleistet wird. Und das Ganze reichern wir natürlich an, indem wir das komplette Financial Clearing, sprich die Abrechnung zwischen den Teilnehmern, kilometergenau und auftragsbezogen halt eben abdecken und somit das Ganze sehr, sehr aufwandsarm für die einzelnen Nutzer gestalten können. Und ja, das sind so ein paar von den Features, die wir im Stegreif so abbieten.
Okay, damit ich mir das praktisch vorstellen kann, jetzt hast du gerade jede Menge Dinge gesagt, die dort beinhaltet sind, die ihr an Daten sammelt. Das heißt, ihr seid dann eine riesige Datenbank, auf die vom Arbeitsplatz des Disponenten zugegriffen wird in der Oberfläche, oder läuft das dann auch geschäftlich über euch?
Nee, wir bieten das Ganze in der Plattform an. Das heißt, jeder kann eine cloudbasierte Plattform, jeder kann sich das im Browser öffnen von den Teilnehmern und wird dann auch wirklich dort von uns an die Hand genommen, was die Einweisung und die Schulung angeht, erstmal in die Software. Und ja, irgendwo verwalten wir natürlich wirklich eine ganz, ganz große Datenmenge bei uns und leiten dann natürlich auch davon oder daher ab, welche Verkehre wir gemeinsam vernetzen an dem Tag, welche wir zusammenbringen, welche wir, wie gesagt, systematisieren und unterstützen da die Partner in der Abwicklung.
Okay. Jochen, Frage an dich. Jetzt wart ihr oder beziehungsweise eure Idee von Elvis hat damit die Plattform gefunden, auf der sie funktionieren kann. Ihr sagtet oder du sagtest eingangs, ihr seid ein relativ großes Netzwerk. Wie kommen eure Partner damit klar? Gibt's da auch so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, das halt eben dann quasi eine na, Datenleitung ist jetzt falsch, aber das ist halt eine Review-Schleife in Richtung der Software gibt, die das verbessert? Oder ja, erzähl mal aus dem Alltag, wie das letzten Endes ankommt.
Also zunächst einmal stellen alle fest, dass die wirtschaftliche Situation sich in letzter Zeit und in den letzten Monaten verschlechtert hat. Und wir haben jetzt dafür eine Antwort geliefert. Und diese Antwort hat 15, 16, 17 wirklich dicke Punkte, die man unterstreichen kann und sagen, ja, das stimmt ja, ist genau richtig und das ist die Antwort darauf und damit würde sich die Position verbessern. Können wir gleich nochmal drauf eingehen, was das eigentlich für dicke, fette Punkte sind. Und somit ist am Ende des Tages bei einer Vielzahl von Partnern die Erkenntnis gereift, das ist ja eine tolle Sache. Das ist ja viel besser als das, was ich heute mache und viele Probleme des Individualverkehrs wären damit gelöst. Jetzt geht's aber los, dass ich, um an diesem System teilnehmen zu können, auch mich dem System unterwerfen muss. Das heißt also, ich muss die Systemregeln und die Systemrahmenbedingungen einhalten. Und eine Systemrahmenbedingung ist eben, dass du jeden Tag dahin fahren musst mit einem oder zwei LKWs und irgendwas einspeisen musst und aber wieder zurückfahren musst. Das ist das System. Das System fordert eine bestimmte kontinuierliche Leistung und kontinuierliche Teilnahme. Und für viele ist das also jetzt in der gerade jetzigen Phase schwierig, also zuzusichern oder sich zu trauen, an dem System teilzunehmen, weil sie Angst haben, dass sie eben nicht jeden Tag mit zwei, drei LKWs zu diesem Begegnungspunkt fahren können, dass sie nicht über das entsprechende Ladungsvolumen verfügen. Und dann kommt das, wie der Julian sagt immer, da ist einer, der hat wieder Angst vor der Teilnahme und traut sich eben nicht. Und das ist auch ein schwerer Schritt zu sagen, also ich unterwerfe mich diesem System, ich nehme per Vertrag an diesem System teil, akzeptiere die Systemkosten, alles, was da drumherum ist und bin Teil dieses Konzeptes. Und das ist immer so in so einer Kooperation, dass es welche gibt, die sofort mitmachen, begeistert sind und Hurra rufen, dabei sind. Dann gibt es die Zögerlichen, die erst später kommen und dann gibt es die Zweifler, die ganz zum Schluss kommen. Aber das ist immer so. Also das ist, in so einer großen Gruppe wirst du nie erreichen, dass alle Hurra rufen, sondern du hast immer verschiedene Teilnehmer, Motivationen und so ist das auch hier. Und die gucken jetzt sehr interessiert zu, was die ersten Partner dort machen, wie das abläuft, klappt das denn, kommt meine Ware richtig an, wird da kein Schindluder getrieben und habe ich wirklich die Transparenz und wie sind die Kosten und die Möglichkeiten und das muss jetzt entwickelt sich gerade sehr gut und Schritt für Schritt kommen eben neue Partner dazu, die sich dann trauen. Und die telefonieren dann miteinander und hören dann, ist das wirklich so, wie der Julian das erklärt hat und stimmt das auch und so weiter und so weiter. Ja. Weil es ist eben ein Weg von dem bisherigen. Ja? Also es ist so, bisher war das so und mein Disponent hat das alles gewusst und alles gemacht und jetzt ist es ein System, das kann also jeder machen. Also jeder, sagen wir mal, kann dieses System bedienen, weil es eben eine klare Struktur hat und weil es den User durchs System führt und da steht genau, was das kostet, wann er da sein muss, wann die Ware da sind. Es gibt eine Rückmeldung, du brauchst nichts abzurechnen. Alles ist in diesem System integriert und du bist eben Teil des Systems. Und bisher waren die eben außerhalb und haben alles selbst sich erarbeitet und zusammengebastelt, sehr oft. Und das ist ein großer Schritt für viele.
Das heißt, der Change im Kopf ist ja, dann manchmal größer als die technische Herausforderung, die Julian bewerkstelligen muss, oder?
Ja, so ist das. So ist das. So ist das. Und alle sehen das ein. Also mit alle Partner, als wir das vorgestellt haben, im vergangenen Jahr, die waren alle begeistert. Aber dann nach der Begeisterung kommt die Phase des Zweifels und der Angst. Aber das ist auch ganz normal. Als wir mit dem Teilladungssystem begonnen haben, wie gesagt, vor 12 Jahren, war das ganz genauso. Große Angst und Misstrauen. Und es dauert eine gewisse Zeit, bis dann die Prozesse auch intern im Betrieb auf dieses System umgestellt sind, dass ich darüber nachdenke. Ruft ein Kunde an, sagt, oh nee, das wollen wir nicht, das ist zu weit und viel zu schaffen wir nicht und. Und plötzlich ist mit diesem System möglich, eben auch Kundenaufträge anzunehmen, die weiter weg sind, die mich bisher nicht interessiert haben und. Also das ist eine andere Art von Aufträgen, ist eine andere Art von Kunden, die hier angesprochen werden können.
Okay, Julian, wenn wir ein bisschen auf Systemische gucken, kommt bei mir noch die Frage hoch. Jetzt ist es eine Web-Oberfläche. Also ich habe Speditionen so kennengelernt, ist ein sehr breiter Mix zwischen wir machen alles händisch oder wir machen es auf dem Zettel, ist es wahrscheinlich nicht mehr, ne? Aber vom Zettel bis zum voll integrierten Dispo-System kann ich mir alles vorstellen. Und ein, zwei Speditionen kenne ich, die sind richtig technikaffin. Die überholen andere, ohne dass sie dafür groß Werbung machen, weil sie fähige IT-Leute haben, die innerhalb einer, sag mal, großen Freiheit sich ausleben dürfen. Wie geht ihr damit um, mit dem Mansio-System?
Also diese Vielfalt kann ich nur bestätigen. Also ich habe noch das ein oder andere Gespräch vor Augen, wo man dann doch mir noch sagte, man genau auf dem Papier vielleicht in Excel übertragen wurde ist. Ne? Aber genau, das Spielfeld ist da sehr breit. Und das wussten wir aber schon vorher. Wir haben also wirklich eine Grundvoraussetzung dafür geschaffen, um möglichst viele dieser verschiedenen Zustände, sage ich jetzt mal so, was die Daten angeht, zu verarbeiten oder in der Lage zu sein, die zu verarbeiten und auch zu empfangen. Ja, das haben wir damals als allererstes angegriffen, weil wir wussten, da wird irgendwo natürlich auch die Krux drin liegen, dass wir diese Daten ordnungsgemäß von allen bekommen, jeder in der Lage ist, sie zu übermitteln, ne? Und wir dann eben auch möglichst einheitlich das Ganze auch verarbeiten können. Ne? Das war ein ganz zentrales Argument und somit wir bieten die Standardübertragungsmöglichkeiten natürlich an, das Händische auch, sprich, ne, wenn man dann doch nur an dem einen Tag einen Auftrag eingeben möchte, dann ist das die Standardmaske für uns, die alle benutzen können und natürlich haben wir auch unsere eigenen Schnittstellen definiert und arbeiten da auch mit den, ich sag mal, bekannten Adaptoren aus der Branche heran, die dort auch schon, ich sag mal, das zu ihrem Geschäft gemacht haben. Und somit haben wir das Problem eigentlich sehr gut in den Griff bekommen und sehen da eigentlich nur Positives für die Zukunft.
Ja.
Okay, sehr, sehr, sehr gut. Ihr habt sogar noch mehr Kompetenz und Mitspieler an Bord, glaube ich. Ne? Ihr habt auch Forschungsprojekte oder es ist auch, ihr seid auch an Forschungsprojekten beteiligt, um das System zu entwickeln, oder?
Ja, das ist richtig. Also wir haben ja die langfristige Vision, ein flächendeckendes europaweites Netzwerk für diese Begegnungsverkehre, für die systematischen Verkehre eben aufzubauen, ne? Und da haben wir bereits zahlreiche Mitstreiter für unsere Idee gewinnen können. Ne, das sind natürlich hier auch mit der Elvis, die ganzen Speditionen und Kunden, aber natürlich auch, Teile der Forschung. Wir haben einen sehr guten Draht beispielsweise zur RWTH Aachen, sind ja auch hier aus Aachen basiert, arbeiten sehr natürlich nah mit denen zusammen in diversen Projekten. Und andere Unterstützer sind natürlich auch das Bundesverkehrsministerium beispielsweise oder zusätzlich zum Beispiel die EU, die uns damit beauftragt hat, diesen Ausbau unserer Lösung Richtung E-Lkw ne, und auch multimodaler Verkehre wirklich weiterzuentwickeln. Und in diesem Vorhaben, das können wir jetzt mit einem breiten Konsortium aus anderen Unternehmen, aus der Branche, Instituten und anderen Partnern, gehen wir dem nach. Und das ist ein Teil unserer Arbeit, ja. Zusammenfassend würde ich aber sagen, also die Politik und viele andere haben erkannt, dass eben diese Vision ein ganz, ganz wichtiger Beitrag zur Lösung vieler ökonomischer, ökologischer und sozialer Probleme in Europa ist und dass man dem natürlich nachgeht.
Damit wären wir, glaube ich, so ein bisschen bei dem Thema Vorteile. Also wir haben ja jetzt so ein bisschen drumherum geredet, aber ich würde gerne mal konkret sagen, also ich kann nicht alle Punkte aufhören, aber so mal 2, 3 dicke Punkte herauszuholen, die das System so attraktiv machen. Also das erste ist, dass wir aus einer bestimmten Position heraus, aus einer Heimatregion immer wieder die Kapazität des LKWs in ein fremdes Gebiet verschieben. Also das heißt, ich bin jetzt hier, komme jetzt hier aus dem Raum Frankfurt und ich fahre hier los nach Rostock. So, lade ab in Rostock. Jetzt bin ich ein Fremder, Nobody in Rostock mit meinem LKW. Ja, und drei Teufelsnamen, wo soll ich denn irgendwie jetzt eine vernünftig gut bezahlte Rückladung bekommen, die zu mir passt? Hinzu kommt also, dass wir durch die Frachtenbörsen in den letzten Jahren unglaubliche Transparenz im Markt haben. Und wenn erkennbar ist, dass es kein Ladevolumen gibt, dann fallen im Minutentakt die Preise. Das heißt also, ich bin darauf angewiesen, auch das, was ich jetzt in den Börsen finde, zu einem Preis zurückzufahren, der unter Kosten ist. Einfach um den LKW wieder nach Hause zu bringen. Und dieses Problem, dieses zentrale Problem, was ganz, ganz schlimm ist und was ganz stark auf die Wirtschaftlichkeit drückt, ist durch dieses System gelöst. Das heißt also, ich fahre nicht mehr in eine mir unbekannte Region, sondern ich fahre eigentlich nur zu einem Wechselpunkt und habe dann einen neuen Auftrag zurück in meine Heimatregion und damit entfällt für mich die Rückladungsproblematik. Und das ist also für viele, also in der Betrachtung der Gesamtsituation, unheimlich schwierig zu verstehen, indem sie eben sagen, also ich bin ja nicht mehr in einer Region mit meinem LKW und habe jetzt hier nur die Hälfte der Kosten gedeckt, sondern ich habe durch dieses Kostenlos-System tatsächlich mein LKW wieder zurück mit einer vernünftig bezahlten Rückladung. Das ist der erste große Punkt. Das zweite große Thema ist der Fahrer. Wir klagen alle über Fahrermangel und haben am Ende des Tages aufgegeben in vielen Fällen, Fahrer zu suchen, wie wir sie uns eigentlich vorstellen. Das heißt also, es gibt Leihfahrer, es gibt also irgendwelche Aushilfsfahrer und. Und oftmals sehe ich in unseren Betrieben, dass die Fahrzeuge im Hof stehen, weil es keinen Fahrer gibt. Also kein Fahrer, kein LKW, kein Umsatz. Das ist die Situation. Und durch dieses System ist es so, dass der Fahrer einen klaren Tagesablauf hat. Der setzt sich um 18 Uhr auf den LKW, fährt zum Begegnungspunkt, ist dort um 23.50 Uhr, tauscht den Trailer und sind morgen um 6 Uhr wieder zurück. Ja, er hat nicht abzuladen, er hat nichts, irgendwas Besonderes zu machen. Er braucht sich nicht um Ladungssicherung und Ähnliches zu kümmern, sondern einfach von zu Hause zum Begegnungspunkt und zurück, Schichtende. Und das Gleiche nochmal am Tag. Das heißt also, wir schaffen plötzlich planbare Arbeitszeiten, planbare Einsatzzeiten und die Menschen sind plötzlich bereit, wieder LKW zu fahren, weil dieses sonntags los und freitags vielleicht zurück weg ist.
Also das Profil an den, also das Anforderungsprofil der Aufgabefahrer ändert sich. Ganz wo ich heute 5 Tage unterwegs bin und kann meine Frau anrufen oder über Videocall erreichen, dann habe ich hier eine normale Arbeitsstelle in dem Sinn, genau, dass ich wieder nach Hause komme.
Ja, und jeden Tag bist du wieder zurück. Du weißt es, wenn du auf den LKW steigst, wie gesagt, so abends die Spätschicht, die Nachtschicht zum Beispiel, der ist am Morgen wieder da. Und die Arbeitszeit ist zu Ende und er kann nach Hause gehen oder wie auch immer. Oder der Tagfahrer genauso, wenn die dann wechseln, ja. Also das ist ein Riesenvorteil. Das Zweite ist, dass wir uns ja permanent beschäftigen mit alternativen Antrieben, mit Ladestationen, Infrastruktur, uns Gedanken machen, wie können wir denn das lösen? Und auch hier ist ein Riesenvorteil, dass der LKW nicht irgendwo in der Provinz rumpendelt und eine Tankstelle sucht oder irgendwas sucht, wo er laden kann, sondern er kommt zurück. Also er fährt zum Begegnungspunkt, kommt zurück und dort habe ich dann möglicherweise die Infrastruktur, um die Batterien zu laden und Ähnliches. Das heißt also eine ganz andere Perspektive, als das jetzt heute ist, dass ich sage, oh, wo finde ich denn in irgendwo eine Tankstelle, die passt und wo ich Zeit habe und laden kann. Also eine ganz andere Situation. Der dritte Punkt, dass sich die Kapazität einfach erhöht. Also wenn ich heute 100 LKWs habe und schicke die alle los, dann habe ich keinen LKW mehr am Hof. Und in dieser Situation kommt ja der LKW zurück. Der fährt ja abends los. Oder am nächsten Morgen wieder da. Oder er fährt tagsüber, kann ja zweimal fahren, um die Kapazität zu erhöhen. So kommen wir auf eine höhere Kilometerleistung, also fast eine Verdopplung der Kilometerleistung und somit einen Mehrumsatz mit dem gleichen Fahrzeug. Und er ist da. Es ist einfach, mein LKW ist wieder zurück, planbar zurück. Und das macht das, also nur wenige Punkte aus dieser ganzen Geschichte, das macht das eben sehr attraktiv und viele ja, begrüßen diese Idee und unterstützen uns auch. Wie gesagt, aber es ist immer noch ein Stück weit Angst. Was heißt das jetzt ganz konkret, ja?
Aber es wird auch von einem, sage ich mal, ja, wie kann man das beschreiben? So wie früher der Tischler den Tisch allein gemacht hat, wird es jetzt bei euch zu einer Arbeitsteilung, weil genau. Ich eben für die 450 Kilometer zuständig bin und dann gebe ich ab und vertraue dem System, dass der Kunde am Ende mich nach 2 Tagen nicht sauer anruft, weil es es dort geschafft hat, sondern ich vertraue darauf, dass das System das auch ans Ziel bringt. Ich habe meinen Teil geleistet. Ich profitiere von der Arbeitsteilung, weil ich mich auf meine Region spezialisiere und
ja, und es gibt eben klare Rahmenbedingungen. Also wir haben also ein 200-seitiges Buch geschrieben mit Rahmenbedingungen und Spielregeln. Da muss eben jeder einzelne Punkt, der da passieren könnte, in irgendeiner Form geregelt sein, dass die Teilnehmer da reingucken können und können sagen, okay, ich stehe jetzt schon 2 Stunden hier an der Entladestelle. Was ist jetzt zu tun? Da muss es eben eine Lösung für geben. Eine systemische Lösung, eine IT-Lösung, eine Kostenregelung, eine bla bla bla, was weiß ich auch immer. Also du musst in solchen Fällen eben in diesem Verbund Lösungen schaffen, die alle akzeptieren und denen sich alle unterwerfen. Und das ist eben immer wieder die Herausforderung des Systems, dass das System bestimmte Disziplin und Systemtreue erfordert.
Ja, in der Industrie wird man wahrscheinlich Prozessoptimierung auch anfügen. Genau. Ja. Okay, also ihr habt ein Megakompetenznetzwerk, kann man sagen, gebaut, um die Herausforderung der Branche systemisch anzugehen. Hört sich sehr vielversprechend an, weil es ja in anderen Bereichen auch super funktioniert hat. Ne? Es kommt auch keiner die Idee, ein Auto aus einer Manufaktur zu bestellen, wo einer von Reifen bis Interieur alles selber macht und die Arbeitsteilung bei euch eben entsprechende Ergebnisse verspricht. Jetzt wäre die Frage, kann man schon Ergebnisse sehen? Gibt es schon Zahlen oder gibt es schon Learnings oder Erfahrungen, die ihr schon teilen könnt aus den ersten Monaten, die ihr aktiv seid?
Ja, also ich glaube, das Erste, was wir gemacht haben, ist, das System so transparent wie möglich zu schaffen. Das heißt also, dass die Partner, Teilnehmer erkennen, wie ist der Ablauf. Und wir haben uns sehr, sehr reduziert. Also das heißt, wir fahren alle auf einen zentralen Tauschpunkt zu. Das ist ja nur eine halbe Lösung, weil dadurch entstehen bestimmte Umwegkilometer. Es ist ja nicht immer davon auszugehen, dass die Ladung genau durch diesen Teil, also die Strecke genau durch diesen Punkt geht, sondern es entstehen zwangsläufig dann mehr Kilometer, weil du eben irgendwie da noch einen Schlenker machen musst, um da hinzukommen. Die langfristige Lösung ist, dass wir das individualisieren. Das heißt also, dass wir für jeden LKW, für jedes Paar, was ich treffen möchte, einen individuellen Tausch- und Begegnungspunkt entwickeln können. Das ist heute bei Mansio schon technisch möglich. Also man könnte sagen, also es ist besser, sich zu treffen in Koblenz, was weiß ich, wo auch immer, ja, um die Trailer zu tauschen, als in der Mitte von Deutschland in Kassel. Das ist spart Kilometer, 50 Kilometer, 100 Kilometer und so weiter und so weiter. Aber diese zusätzliche Feature überfordert wieder alle Beteiligten. Das heißt also, das ist dann wieder eine Herausforderung. Also das System haben wir ganz, ganz einfach und simpel begonnen und wollen es jetzt in den nächsten Monaten optimieren, mit dem Partner optimieren, nachdem sie sich an den Standardprozess gewöhnt haben. Ja, so geht das, so muss ich das machen. Der LKW kommt tatsächlich zurück, der Fahrer hat es begriffen und. Und dann steigern wir die Komplexität und sagen, so, jetzt treffen wir uns mit diesem LKW auf einem anderen Punkt, den du noch nicht kennst heute, sondern der erst um 18 Uhr ermittelt wird. Und da fährst du einfach hin. Schwierig zu verstehen. Aber das sind eben die typischen Schritte, so Learnings, die wir dann in dem System haben.
Vielleicht ergänzend, ohne jetzt spoilern zu wollen, Jochen, wir starten nächsten Monat schon mit dem ersten weiteren Wechselpunkt. aber es stimmt, wir mussten erstmal natürlich die Teilnehmer alle in sicheres Fahrwasser quasi bringen und können uns jetzt aber wirklich freuen, glaube ich, dass wir die ersten richtigen Schritte gemacht haben und vielleicht auch nochmal generelles Lessons learned oder was etwas unerwartet war, ist, dass wir auf jeden Fall geografisch schneller expandieren als gedacht, sag ich mal so. Ursprünglich wollten wir ja das Netzwerk rein national halten für das ganze erste Jahr, um auch alle dort mal in Sicherheit zu wägen. Jetzt werden wir, ich glaube, ab Mai schon die ersten Verkehre und Transporte aus Österreich oder und nach Dänemark eben aufschalten. Und das zeigt uns so ein bisschen, dass das bei denen, die es nutzen, schon auf sehr breite Akzeptanz trifft und die dann eben schon weiter und wirklich in die Ferne das Ganze für sich halt eben ummünzen. Vor allen Dingen die Partner, die halt eben in Grenznähe sitzen, sehen da die noch viel größeren Vorteile in den weiten, langen Strecken für sich. Und Gleiches gilt sich eigentlich auch für die Auflieger-Typen, oder Jochen? Ich meine, wir wollten mit dem Standardsattelplaner anfangen, haben jetzt wirklich dort das Kontingent quasi ausgeschöpft und müssen bald nachbestellen. Und im nächsten Schritt werden wir wahrscheinlich die noch dieses Jahr unerwarteterweise oder früher als gedacht die ersten Megatrailer dann halt eben fürs Netzwerk zulassen.
Wieder ein Stück weit komplexer, aber so ist das eben, ja.
Gespannt. Jetzt muss ich mal aus meiner Sicht derjenige, der dann am Tor steht und einen LKW aufmacht und entlädt. Das heißt, ich habe vom Verkehr vorher relativ wenig Ahnung. Die Frage oder andersrum, der Eindruck, der entsteht, es entsteht ein Netzwerk mit einer hohen Intelligenz dahinter, die mir als Spediteur helfen kann, wenn ich mich auf das Netzwerk einlasse.
Ja.
Jetzt habt ihr gerade gesagt, ihr expandiert etwas ungeplant auch schon weiter, was ja dann letzten Endes Zuspruch für die Idee, für das Konzept ist. Wenn ich jetzt Spediteur bin, ihr habt gerade das Thema Auflieger besprochen, was sind denn so die Einstiegshürden will ich nicht nennen, aber was sind denn die Voraussetzungen, die ich als Spedi bringen muss, damit ich da mitspielen kann? Muss ich bestimmte Trailer haben? Über wen kommen die? Muss ich die finanzieren? Wie funktioniert das? Wie komme ich da rein? Vor allen Dingen bei dem Punkt, den ihr gerade auch gesagt habt, dass die Treffpunkte dann immer individueller gestaltet werden und nicht mehr große Zentren sind.
Ja, also das ist dieser Trailer, das ist einer der zentralen Punkte. Also ich habe das ja schon vor vielen Jahren begonnen, diese Idee, und dann ist das immer wieder gescheitert an dem Thema, dass man einen Trailer einem anderen gibt und dann die Kontrolle über den Trailer verliert. Und das war also eine unüberwindbare Hürde. Was macht der mit meinem Trailer? Ja? Also der fremde Dritte. Sodass es also notwendig war, dass wir den Trailer anonymisieren und in einem Mietkonzept Trailer dem System zur Verfügung stellen. Das heißt also, der einzelne Teilnehmer muss, um an dem System teilzunehmen, aus dem Flottenverbund oder aus dem Trailerverbund einige Fahrzeuge abmieten, damit er also, die nach einem bestimmten Standard entsprechen, die ausgerüstet sind, wie was wir da definiert haben, und dann bringt er eben diese Trailer in den Verbund ein. Und dann ist ihm völlig egal, was mit dem Trailer dann anschließend passiert, weil er bekommt ja einen neuen Trailer aus diesem Verbund, der in der gleichen Art und Weise, der genauso aussieht, der die gleiche Konfiguration hat, und dann hat er wieder einen. Ja, und das muss man erstmal begreifen und muss erstmal verstehen, aha, so ist das. Ich muss also jetzt, obwohl ich 10 ungenetzte eigene Trailer im Hof stehen habe, muss ich jetzt noch 2 doofe Trailer für das System anmieten, ja, weil es eben nicht anders geht. Das ist auch eine Hürde, die zu übernehmen war, aber ohne dieses, sagen wir mal, einheitliches Konzept geht es nicht, was die Trailer angeht. Hinzu kommt natürlich, dass die IT noch die Trailer besonders ausrüstet, dass sie verfolgbar sind, dass sie sichtbar sind auf der Plattform. Du siehst also den Trailer, den du eben abgegeben hast, dass der jetzt auf dem Weg ist nach München. und vor 10 Minuten an der ersten Entladestelle eingetroffen ist und seit 25 Minuten da steht. Also das ist natürlich, das ist mit einem, sagen wir, Individualtrainer nicht möglich.
Okay, das ist euer Plattformstandard, könnte man sagen. Das ist wie ein Mehrwegflaschensystem. Ich kaufe die Pfandkiste, ich nutze sie, ich gebe sie wieder zurück, ich kriege wieder eine neue. Genau. Mache mir auch keine Gedanken drüber, was mit der passiert. Aber ihr sorgt dafür, dass die Qualität auch gleichwertig ist und habt auch die Wartungsintervalle der Trailer und alles, was dann nötig ist. Da hat jeder seine, also weiß jeder, was zu tun ist. Wenn es ein Qualitätsdefizit gibt, dann muss ich es eben wieder zur Reparatur führen, sodass der Park immer auf Stand ist, kann man sagen, oder?
Genau, so ist das. Und natürlich musst du an dem Tauschpunkt ein System haben, hat auch Mansio geliefert, ganz einfach für die Fahrer, in dem der Trailerzustand jedes Mal dokumentiert wird. Das heißt also, geht das Licht, ist die Bremse in Ordnung, ist die Plane okay und so weiter, damit der Fahrer, der den Trailer übernimmt, jetzt festhalten kann, also hier stimmt was nicht, da sind Schäden dran. Und kann das festhalten, die Schäden sehen wir verfolgen sie und dann reparieren wir sie einfach. Dann ist der Trailer wieder in Ordnung.
Also eher wie ein Mietwagen fast sogar dann, ne? Da guckt jeder bei der Übergabe drauf.
Genau.
Ja. Okay.
Das ist alles elektronisch, läuft das ab und die Fahrer haben das sehr gut angenommen, würde ich sagen. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Ja, das war einfacher als gedacht.
Und Julian, ihr habt den Mega-Vorteil, ihr müsst euch nicht mit 20 verschiedenen Trailern, die irgendeiner irgendwo mal günstig bekommen hat, vor 5 Jahren rumärgern, sondern ihr habt die Hoheit über die Technik, die verwendet wird dann sozusagen.
Absolut. Wir haben den ersten Batch auch direkt über die Telematik halt eben angebunden, sodass, wie gesagt, diese Transparenz, ich sage jetzt mal Track and Trace, über die ganze Lieferkette gegeben ist. Und genau, wir können da wirklich sehr gut drüber auch steuern, wenn etwas passiert, was bisher noch nicht der Fall war. Oder ich sag mal so regelmäßige Termine, wie zum Beispiel die Sicherheitsüberprüfung unter der Datenstehen, dass wir da rechtzeitig ein- und ausschleusen. Und das wird, wie gesagt, von der Software unterstützt und angeboten. Und bisher hat das wirklich dazu geführt, dass wir quasi keine Mängel haben, die wir so, ich sag mal, zu verbuchen müssten, weil jeder darauf achtet, wie er mit diesem Equipment, was er sich gemietet hat, umgeht und auch dementsprechend gut damit umgegangen wird, ja.
Also wirkt, nachdem wie es erklärt, super vielversprechend. Gibt es ja in anderen Verkehrssituationen auch, dass solche Lösungen vor allem dann über ein dichteres Netz immer schlagkräftiger werden. Das ist wahrscheinlich am Anfang noch die schwierigste Situation. Je lockerer ein Netz ist, desto teurer ist es, desto mehr, Jochen, du hast das vorhin gesagt, desto mehr Umwege muss ich mit dem Busverkehr fahren, wenn es wenig Linien gibt. Aber wenn ich in der Großstadt in New York mit der U-Bahn fahre, da gucke ich gar nicht mehr nach einem Plan, weil dann weiß ich, alle 5 Minuten kommt eine. Und ähnliche Effekte müssten bei euch ja dann auch eintreten, dass wenn das Netz dichter wird, dass dann die Effektivität immer höher wird.
Dieses Thema Begegnungsverkehr gibt es ja im Stückgut oder im Paket schon seit vielen Jahren. Also ohne diese Begegnungsverkehre wäre das gar nicht möglich, also diese Stückgutverkehre so abzuwickeln, wie wir das heute sehen. Nur in diesem individuellen Transport, Komplettladungsverkehr war das bisher, haben die Rahmenbedingungen gefehlt, weil also das Depot im Stückgut muss jeden Tag nach München fahren und der Münchner muss jeden Tag nach Hamburg fahren, was weiß ich. Und da ergibt sich automatisch die Notwendigkeit für einen Begegnungsverkehr, seit vielen Jahren fest etabliert in diesen Systemen. Und da tasten wir uns jetzt ran und arbeiten uns rein mit den Rahmenbedingungen, die eben der Frachtführer zur Verfügung hat. Also habe ich jeden Tag eine Ladung nach München von Hamburg? Fragezeichen, hast du die? Antwort, vielleicht 3-mal die Woche. Ja, und schon geht das Thema los, was der Julian dann lösen muss mit vielen Gesprächen und sagen, wir können auch nach Augsburg fahren und nach Ingolstadt und bis sie das jetzt alle so verinnerlicht haben, das dauert einen Moment, ja.
Vom Handling her müsste Full Truckload ja einfacher sein als Teilladung, weil ich muss es ja nicht umschlagen, ne?
Genau. Sollte man meinen, aber es ist eben, ja.
Okay, sehr cool. Jochen, in einem früheren Interview hast du mal erwähnt, du bist gerne im Garten oder du arbeitest gerne im Garten. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber ich habe gedacht, da mal vielleicht eine Verbindung zu schaffen. Was hat denn das Gärtnern und ein derartiges Projekt oder eine Vision, was ihr hier habt und die ihr jetzt zum Leben erweckt, was hat das gemein? Was ist da gemeinsam? Gibt es da was?
Also es fällt mir ein bisschen schwer, da eine gemeinsame Idee zu entwickeln. Also ich Also Gärtnern ist also eine meiner Leidenschaften, aber nicht die größte. Aber ich glaube, wenn man was sät im Garten, also eine kleine Pflanze setzt und dann nach geraumer Zeit sieht, dass daraus ein Baum wird, dann ist das ein tolles Erlebnis. Und genauso war das jetzt eigentlich in den letzten 20 Jahren mit Elvis, dass wir ganz klein angefangen haben mit dieser Idee einer Kooperation im Ladungsverkehr und dass daraus jetzt ein richtig großer Baum, schöner Baum mit vielen Verästelungen entstanden ist, auch mit diesem Thema Crossload, und dass du da immer mehr aufsatteln kannst und die Teilnehmer eben auch das Vertrauen haben in die Kooperation und uns immer wieder folgen, das ist ja auch so ein Thema, haben wir die Akzeptanz, dass unsere Ideen tatsächlich sinnvoll sind, dass die angenommen werden und dass sie umsetzbar sind. Und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren bewiesen, und von daher haben wir eine ganz gute Ausgangssituation. Und von somit ist von der kleinen Pflanze, also ich, das war ja Mini, ja, also nur ein Samenkorn, möchte ich sagen, bis zum heutigen Tag ist da wirklich ein großer Baum draus geworden.
Julian, würdest du das mitgehen? Bestellt ihr zusammen den Speditions- und Logistikgarten?
Wir beackern den Markt täglich, genau, gemeinsam, auf jeden Fall. Ansonsten musste ich mir gerade bei der Frage von dir, Tobias, überlegen, sieht man dem Garten eigentlich den Gärtner an? Ist das dann auch bei Unternehmen so? Oder wie siehst du das, Jochen?
Ach, naja, also wir haben ja weit über 200 Partner, und jeder macht das so ein bisschen individuell und sind meist inhabergeführte Betriebe, die unterschiedliche Schwerpunkte haben, unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Menschen sind mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Also das ist schon eine ganz interessante Geschichte, in so einem bisschen verrückten Markt, will ich mal sagen, sich zu tummeln und immer wieder Lösungen zu entwickeln. Und was mich ärgert, ist einfach, dass wir ein so bedeutendes Unternehmen für die gesamte Wirtschaft sind und so am Rande stehen. Also das heißt also, dass das so ein Existenzkampf jeden Tag ist und wir also mit einer Mini-Umsatzrendite da hinvegetieren. Und das ärgert mich einfach. Und ich denke, wir sollen nicht maulen und meckern und leiden und den Kopf in den Sand stecken, sondern wir sollen handeln. Und ich sehe in diesem Thema, also zum Beispiel das Teilladungssystem, ich sehe auch in diesem Crossload-System einen Ansatz, um unsere Situation durch Systematik zu verbessern. Und wir können doch nicht nur meckern und sagen, oh, die Preise sind schlecht und der Markt ist schlecht und wir haben eine Rezession, sondern wir müssen doch irgendwas tun, um uns auch gegen die Großflotten durchzusetzen. Weil für die Großflotten ist so ein Thema ganz schwer umsetzbar. Und da haben wir als in Deutschland mit diesen Kurzstreckenverkehren einen riesen Vorteil. Den müssen wir doch nutzen. Also die Vorteile, die wir haben, müssen wir nutzen. Und der Verbund, die Rahmenbedingungen, die Strukturen, die Strecken, die Kunden, die regionale Verteilung unserer Partner, das ist doch ein Fund, das müssen wir doch zum Vorteil aller nach vorne stellen. Und nicht sagen, Hilfe und wir können nicht mehr und ist alles ganz schlecht, sondern Handeln ist gefragt. Aber ich muss sagen, alle sind dabei und haben das also mehr oder weniger positiv aufgenommen und sehen darin eine große Chance. Also keiner ist, glaube ich, da, Julian, der sagt, das ist also nichts für mich und das können wir nicht und das macht keinen Sinn. Sondern es ist nur die Frage, wie kann ich das in meinem eigenen Betrieb mit meiner heutigen Infrastruktur umsetzen und an dem System teilnehmen. Da ist eine große Lernkurve. Also zum Beispiel der LKW kommt zurück und plötzlich ist es 6 Uhr, steht ein LKW auf dem Hof. Da kommt ein neuer Fahrer, sagt, guten Morgen, was soll ich jetzt machen? Ja, dann macht die Zustellung 50 Kilometer weiter, ja und jetzt? So, und dann haben wir oftmals keine Tagestouren oder Kurztouren, um den LKW nochmal mit so 200, 300 Euro oder 400 Euro zu beschäftigen. Das fehlt. Also der Betrieb hat in der Vergangenheit sich auf Fernstrecken oder mittlere Strecken konzentriert und auf keine Nahverkehrstouren. Und das muss jetzt im Betrieb langsam wachsen. Die Erkenntnis muss wachsen. Der Vertrieb muss darauf reagieren und sagen, wir können plötzlich auch 50 Kilometer, 100 Kilometer Touren am Tag überfahren. Nahverkehr, erweiterter Nahverkehr. Was ganz Neues.
Letztlich ja auch eine Chance, ne? Also ja, so wie du gerade gesagt hast, ne? Es ist einerseits das Thema um den Großflotten da halt eben, ein Konzept gegenüberzusetzen, mit dem also auch jeder, der kleiner ist, halt eben eine Daseinsberechtigung hat und einen Mehrwert für den Kunden am Ende schafft. Und das gibt ja dann halt eben auch nochmal eine Chance, jedem Einzelnen sein Geschäftsmodell an der Stelle, nehmen wir das mal, zu optimieren, ne, und dahingehend anzupassen, um einfach halt eben den Anforderungen der aktuellen Zeit gerecht zu werden.
Ich denke immer, wenn ich durch die Landschaft fahre und sehe also gegen Abend die überfüllten Parkplätze, ja, und die LKW, die also im Standstreifen stehen und so weiter, die armen Kerle, die da auf dem, dahin vegetieren auf so einem Rastplatz, ja, überfüllten Rastplatz. Und wir sagen, dieses Crossload-System, dieser Begeg, diese Systematisierung führt dazu, dass die nie mehr parken müssen, irgendwo, was weiß ich, bei Wolfsburg rechts ab. Nie mehr, sondern die fahren nach Hause. Und das ist doch, also ich finde, das ist so eine tolle Geschichte, dass wir das schaffen mit dieser Systemlösung, da Vorteile für den Fahrer zu schaffen und das Problem dieser Übernachtung auf überfüllten Parkplätzen zu lösen. Und wenn man mit den Fahrern spricht, die dann also eine Stunde lang nach einem Parkplatz suchen, von einem Rastplatz zum anderen und schon längst die Lenk- und Ruhezeiten überschritten haben dabei, das ist doch, schrecklich ist das doch.
Ja, absolut. Ja. Das ist ein guter Ansatz und wir hoffen, dass wir mit dem Podcast ein bisschen dazu beitragen können, dass es an Popularität gewinnt und sich die Menschen dann entsprechend bei euch melden und dann beim Elvis-Netzwerk mitspielen wollen.
Übrigens, also wir sind nicht nur, kann man so sagen, wir sind nicht nur für die Elvis-Partner offen, sondern da kann sich jeder melden beim Julian oder bei mir und kann sagen, ich hätte großes Interesse, da mitzumachen, und dann sind wir bereit, das zu integrieren. Weil je mehr, wie du vorhin schon gesagt hast, je mehr Teilnehmer wir haben, je mehr Linien wir haben, desto flexibler wird das System.
Ja.
Genau. Kommt gerne auf uns zu. Das ist, glaube ich, die Botschaft. Ja.
Ja. Genau. Rennt euch die Bude ein. Wir packen eure Kontaktdaten unten in die, also eure Kontaktdaten nicht, aber den Link zu euch unten in die Shownotes. Wenn da Bedarf besteht, könnt ihr Julian und Jochen gerne ansprechen. Ganz zum Schluss gibt es immer eine letzte Frage, die wir jedem Gast stellen, der bei uns im Podcast ist. Und zwar lautet die Frage, welches Buch, welcher Film, Podcast oder anderweitiges Medium hat euch Inspiration geliefert und euch im Leben weiterentwickelt? Jochen, gibt es da etwas, was du unseren Hörern an der Stelle empfehlen oder hinweisen möchtest?
Ach, schwer zu sagen. Also ich bin ein kleiner Brecht-Fan. Also der Philosoph, der fasziniert mich immer, wie der komplexe Sachverhalte in ganz einfachen Worten ausdrücken kann. Ich habe das eine oder andere Buch von ihm gelesen. Ist dann, muss man im Urlaub machen, kann man so nicht machen. Ja, muss man ein bisschen Zeit dafür haben. Aber diese Art und Weise, also komplexe Zusammenhänge einfach darzustellen, fasziniert mich. Und ich würde mir wünschen, wenn ich das auch immer könnte, also mit wenigen Worten, zum Beispiel dieses Thema hier, was wir haben, zu erklären, dass es eben wirklich jeder versteht und die Vorteile erkennt. Also das ist, da bin ich immer ein Stück weit neidisch, wie gut er das kann, ja.
Sehr gut, vielen Dank. Julian, gibt es von deiner Seite aus eine Quelle, die du als Empfehlung rausgeben möchtest?
Vielleicht sollte ich auch Brecht lesen. Aber,
du empfehlst, du empfehlst.
Kannst du mir da was ausborgen? Ist interessante Frage, so noch nicht untergekommen, aber ich habe da eins über die letzten Jahre mal ausgegraben, das ist das 12 Regeln fürs Leben von Jordan Peterson. Das ist ganz interessant, sich dem mal zu widmen.
Sehr cool. Packen wir auch unten in die Shownotes als eure Tipps könnt ihr ja dann mal überlegen, für den nächsten Urlaub 2 Bücher mitzunehmen. 12 Regeln fürs Leben und für Brecht. Müsste vielleicht ein bisschen länger werden im Urlaub, aber passt schon. Super. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Für die praktischen Themen, die ihr mitgebracht habt, die Erklärung des Konzepts, auch eure Ideen dahinter und auch die letzten Endes die Ideen, wie ihr in der Zukunft weitermachen wollt. Ich fand's sehr spannend, euch dazu zu hören, und so das, was ich eingangs sagte, das, was man irgendwo so ein bisschen in der Logistikpresse gelesen hat, da gibt's was Neues und dann stehen da halt eben 300 Wörter dazu. Jetzt gibt's da also für mich auch eine Geschichte dazu, es gibt ein Konzept dazu, es gibt eine Erklärung dazu, finde ich super. Letzten Endes dann wieder ein Stück schlauer geworden zu sein durch den Podcast. Insofern vielen lieben Dank für eure Zeit, dass ihr hier wart, dass ihr die Erklärung mitgemacht habt.
Wir haben zu danken.
In diesem Sinne, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Wenn ihr Informationen braucht zu Jochen und zu Julian, dann findet ihr das unten in den Shownotes. Alle weitergehenden Links findet ihr auch da. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder und wir verabschieden uns. Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao. Ja.